Kennst du eigentlich schon unseren Newsletter? Ich finde den so cool, dass ich jetzt unbedingt mal Werbung dafür machen möchte. Wir widmen uns nämlich alle 3 Wochen einem Thema aus dem Bereich Persönlichkeitsentwicklung, Job und Lebensplanung. Und weil wir so oft danach gefragt werden, integrieren wir in jeden Newsletter jetzt auch eine Coaching-Übung, die du direkt anwenden kannst. Wenn du dich für diesen Podcast interessierst, dann kann ich mir vorstellen, dass der Newsletter für dich auch interessant sein könnte. Schau doch mal vorbei auf www.strussundklausen.de/newsletter oder folge dem Link in den Shownotes.
Angst ist überlebenswichtig. So, das ist eine total wichtige Emotion und Grundemotion. Das steht erstmal fest. Und was hilft zum Beispiel ganz klein, ist ein anderer Mensch.
Es gibt, glaube ich, so eine Sache wie das Paradoxon der Angst. Das heißt, dass die Angst ganz häufig herstellt, wovor sie sich fürchtet. Und das muss man sich echt auf der Zunge zergehen lassen. Die Angst stellt her, wovor man sich fürchtet.
Hallo und herzlich willkommen bei Von Innen nach Außen Struss und Klausen, unserem Podcast für Persönlichkeitsentwicklung, Job und Lebensplanung. Mein Name ist Jalil Grau und ich sitze hier regelmäßig zusammen mit dem Expertenteam aus Ranghild Struss und Johann Klausen. Die beiden sind nicht nur die Inhaber von Struss und Klausen Personal Development, sondern beraten auch seit vielen Jahren Menschen dabei, beruflich und privat ihr Potenzial zu entfalten. Wir tauchen in unseren Folgen tief in die Theorie ein und verbinden sie mit Beispielen aus der Berufspraxis, die du auf deine persönliche Situation anpassen kannst. Legen wir los. Angst ist ein Gefühl, womit viele Kundinnen und Kunden zu uns kommen. Vor allem geht es dann darum, die Angst, eine falsche Entscheidung zu treffen oder überhaupt irgendwas im Leben falsch zu machen. Und da wollen die gerne dann von uns wissen, was sie da machen können. Liebe Ranghild, wieso ist das so allgegenwärtig? Also mir kommt Angst als Gefühl sehr allgegenwärtig hier bei uns vor.
Angst ist ja erstmal ein Gefühl, was quasi eine emotionale Reaktion auf eine subjektiv wahrgenommene Bedrohung ist. Also alles, was mich gefühlt bedroht, darauf reagiere ich mit Angst. Und heutzutage ist es ja so, dass wir jetzt nicht mehr dem Säbelzahntiger gegenüber sind und dann irgendwie schnell mobilisiert werden müssen, um wegzulaufen, sondern wir sind in einer Welt im Moment, die von vielen Unsicherheiten geprägt ist. Und je höher das Unsicherheitspotenzial, desto bedrohlicher empfinde ich das eben auch. Das ist evolutorisch so bedingt. Wir haben ja ganz viel Druck, wir leben in einer Leistungsgesellschaft, wir haben vielleicht Beziehungskonflikte, dann ist natürlich das ganze KI-Thema, es gibt Krieg, politische Unsicherheiten, Umweltthemen. Also es gibt ja allgemein erstens eine Menge Bedrohungen und zweitens haben wir ja auch das Problem der Informationsflut oder des Übermaßes, sodass diese ganzen Bedrohungen, die potenziell existieren, auch ständig an uns herangetragen werden. Das heißt, wir sind im Moment, denke ich, in einer Phase, in der wir in erhöhte Alarmbereitschaft gesetzt werden, weil, wie man so schön sagt, if it bleeds, it leads. Die Schreckensnachrichten, die hören ja auch gar nicht auf, damit man eben ganz viele Klickzahlen bekommt. Also generell erhöhtes, würde ich sagen, Anspannungsniveau, erhöhter Druck, viel mehr das Gefühl von Bedrohung und deshalb natürlich auch so ein allgemeiner Angstzustand. Und auf unsere Kunden direkt bezogen, glaube ich, einmal diese Verunsicherung, okay, wer bin ich überhaupt? Also ne, diese Bedrohung kann ja auch intrapsychisch wahrgenommen werden, also durch etwas, was ich mir vorstelle oder was ich fühle. Und auch eine Marktunsicherheit, also was für Positionen gibt es in Zukunft überhaupt noch? Wie verändern sich Berufe? Was ist überhaupt möglich und so?
Aber ja. Ist das so, dass Angst dann zugenommen hat? Also ist das Gefühl
das
mehr
ist
geworden?
Total schöne Frage. Also Angst gab es ja immer, wie Ranghild schon gesagt hat. Also es ist ein ganz wichtiges eine ganz wichtige Form, die wir eben spüren dürfen, weil es heißt ja auch Beengung, Enge, Bedrängnis. Also eben, wie Ranghild schon sagte, es kann eben vom Säbelzahntiger sein. Es kann aber eben auch einfach sein, jemand geht über die Grenzen. Angst kann was ganz Diffuses sein, aber es ist immer auf jeden Fall ein Zeichen, eine Emotion, die uns generell Orientierung erstmal gibt. Wir wissen nur noch nicht, wie eigentlich dann wir wieder mit umgehen. Dafür kommen zum Beispiel die Klientinnen und Klienten hierher natürlich, um eher Orientierung von uns zu bekommen, eigentlich Halt und Guidance. Und was ich daran so spannend finde im Moment, ist, dass wir eben lange Zeit wurde uns eigentlich vor allen Dingen in Deutschland, aber ich würde sagen im westlichen Kulturkreis auch sehr viel mitgegeben, dass wir quasi ein angstfreies Leben leben sollen. Und dann wird es besonders paradox, weil dann ist natürlich automatisch die Angst, die immer so im Unterdruck gibt, also als wie so sublim oder wie so im Hintergrund immer wirkt, weil sie ja nicht da sein darf. Also das heißt, überall soll es eigentlich schön sein, gemütlich, angenehm. In diesen ganzen Corona-Zeiten hat man auch extra ja versucht, sich zurückzuziehen. Cocooning nannte man das, damit es quasi im Heimischen schön bleibt, obwohl es irgendwie alles eigentlich gefährlich und irgendwie nicht ganz verständlich ist. Also so eine diffuse Angst. Und das fand ich so spannend, als wir uns vorbereitet haben, nochmal zu merken, ja, wenn man natürlich angstfrei leben will, quasi die Angst ausklammern will, dann führt es natürlich dazu, dass die eigentlich viel mehr reindrängt. Und im Grunde genommen wäre das Schöne, wenn sie natürlich da sein darf und wir das in eine Balance bringen.
Was hat denn Angst für einen Vorteil? Also psychologisch gesehen, was bringt das? Weil eigentlich nervt es ja, wenn man selber Angst hat, ne?
Also ganz früher hat es natürlich erstmal den Körper mobilisiert. Also das ist ja auch wirklich eine biologische Reaktion, die mit dieser emotionalen zusammenwirkt. Und da ging es natürlich darum, dass du innerlich sofort auf Fight, Flight oder Freeze irgendwie vorbereitet warst. Und natürlich macht Angst in dem Sinne auch handlungsfähig, ne? Also du schüttest irgendwie mehr Glukose aus, du kannst die Muskeln besser anspannen, du aktivierst quasi deinen Sympathikus und schüttest ganz viel Adrenalin und Cortisol aus. Und das Problem ist aber, dass heute wir nicht unterscheiden können zwischen einer echten Bedrohung auf physischer Ebene und diesen Gedanken, die dieses Bedrohungsgefühl auslösen. Das heißt, die körperliche Reaktion ist quasi dieselbe wie früher, als ich wirklich kämpfen musste. Und das Problem, was dabei heute besteht, und das finde ich irgendwie so interessant, sich das mal klar zu machen, ist, dass wir diese körperlichen Reaktionen nicht mehr abbauen, weil wir ja alles sozusagen durch den Kopf schicken und immer nur im Kopf verbleiben. Das heißt, wenn das nicht mehr abgebaut wird heutzutage, dann entsteht leider so eine Chronifizierung von Stress und Angst. Und das wirkt sich dann so aus, dass du eben auch merkst, okay, ich habe halt ständig irgendwie Muskelanspannung, mein Verdauungssystem funktioniert vielleicht nicht mehr so richtig, weil das früher auch wichtig war, dass jetzt deine Energie nicht fürs Verdauen aufgebracht wurde, damit du eben mehr zum Rennen hattest. Du schläfst vielleicht nicht mehr gut, ne? Und irgendwann chronifiziert sich das so, weil du eigentlich diese innere Stressreaktion, die körperlich durch Angst ausgelöst wird, nicht mehr abbaust oder nicht mehr los wirst. Und das führt dann eben langfristig auch zu Herz-Kreislauf-Problemen, zu Organproblemen und so. Also ist schon wichtig, da mal hinzugucken, dass es natürlich auch positive Impulse hat, ängstlich zu sein, weil es einen natürlich auch irgendwie anregt, was Neues zu tun, über neue Lösungen nachzudenken, Risiko vorzubereiten. Also ich glaube, es wäre für die Gesellschaft auch gar nicht gut, wenn wir jetzt gar keine Angst hätten, weil dann gäbe es ja irgendwie auch gar keine Regulationsfunktion. Aber ich glaube, es ist wichtig für sich selbst individuell mal zu gucken, okay, wie kann ich denn vielleicht darauf einwirken, damit die mich nicht lähmt.
Und ist es eigentlich so, dass alle Menschen gleich viel Angst haben und der Umgang nur anders ist? Oder ist das schon persönlichkeitsabhängig?
Ja, das ist total persönlichkeitsabhängig. Ich würde sogar sagen, dass es auch gesellschafts- und kulturabhängig ist. Also, dass man, wie groß die Ängste sind. Und Ängste, das ist ja, es gibt natürlich spezifische Ängste, irgendwie Angst vor Spinnen oder Ähnlichem oder Flugangst. Das wäre ja sehr spezifisch. Aber es gibt eben auch ganz unspezifische Ängste, wo man einfach eben wirklich in die Enge gerät, wie Rang jetzt sagt. Und das dann heute, dass wirklich der Stoffwechsel lahmt, dass man sich irgendwie ganz, ne, wie so taub fühlt, vielleicht eingeengt. Also, das ist wie so die Zeit kurzzeitig stillsteht. Und das ist sehr unterschiedlich, weil man das spannenderweise, man kann lernen oder üben, mit gewissen Ängsten umzugehen. Also gute, also dass man die eben gut in sein Leben integriert. Das heißt, je mehr man die eigentlich wegdrückt und nicht haben will, desto, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, gefährlicher sind sie eigentlich, weil man dann nicht so genau weiß im Sinne der Selbstwirksamkeit. Also heißt, wie kann ich mit einer schlechten Erfahrung umgehen, die mir Angst macht, ist natürlich viel schöner. Sieht man ja auch bei Kindern, wenn die das schaffen, zu erledigen, oh, ich hatte Angst, irgendwie meinetwegen noch eine Stufe mehr auf den Baum rauf zu klettern, dann sind die danach, wenn sie es geschafft haben, ja total glücklich. Also das heißt, klar gibt es auch Ängste, die sind total bedrohlich und die wollen wir jetzt hier auch gar nicht kleinreden. Aber wenn wir jetzt von Alltagsängsten reden, dann wäre sowas auch ein Beispiel.
Und ich glaube, dass das für die eigene Analyse der Ängste oder des Angstzustandes auch interessant ist, da mal ins Innere erforschen zu gehen, weil es ja nicht nur die Genetik ist. Also es gibt schon einen Anteil, der in der Persönlichkeit liegt, aber da liegt nicht, wie viel Angst du hast, sondern wenn du jetzt zum Beispiel hohe Neurotizismuswerte hast, was so viel bedeutet wie, dass du vielleicht emotional ein bisschen empfindsamer bist, dass du anfällig bist für Sorge, für Nervosität, Nervosität vielleicht oder auch für Ärger und dass du vielleicht generell eine Sensibilität gegenüber Stress hast, ne? Dann führt das sozusagen auf einer Persönlichkeitsebene dazu, dass du vielleicht länger ängstlich bleibst, auch wenn die Bedrohung schon vorbei ist, und dass du stärker und schneller Angst verspürst als andere Menschen. Also es geht eigentlich darum, dass die Reaktion auf angstauslösende Ereignisse, seien sie jetzt irgendwie im Kopf und in der Vorstellung oder seien sie echt real gegeben, dass die anders ist je nach Genetik. Aber das ist halt nur ein Teil, ne? Also weil es ist letztlich so, dass du zum Beispiel diese genetische Veranlagung auch, dass du der entgegenwirken kannst, auch durch eine sichere Bindungserfahrung in der Kindheit, ne? Und dass du eben Vertrauen ins Leben entwickeln kannst. Es ist auch abhängig von der Prägung, die du hast, von den Lernerfahrungen, die du machst, auch von deiner Sozialisation. Also je nachdem, wie Angst in einer Familie auch eine Rolle spielt. Wir haben zum Beispiel auch ganz viele KlientInnen, bei denen wir feststellen, dass es auch so ein transgenerational übertragenes Angstthema gibt, weil sehr früh in der Kindheit schon viel eben hab acht, sei vorsichtig, die Welt ist irgendwie eher schlecht oder bedrohlich und ne, du musst irgendwie viel, sagen wir mal, Achtsamkeit haben und entwickelst darüber dann vielleicht ein Misstrauen. Und es gibt natürlich auch kontextuelle Faktoren. Also wenn du zum Beispiel keinen guten Gesundheitszustand hast, dann ist es viel wahrscheinlicher, dass du auch ängstlich wirst, ne? Weil natürlich auch existenzielle Fragen bei dir viel schneller aufgeworfen werden. Und es gibt auch einen kulturellen Kontext, entweder in der Gesamtkultur oder auch in zum Beispiel in einer Firmenkultur oder so, ne, wie auf deine Anlage, ängstlich vielleicht zu sein, auch eingewirkt wird.
Aber ist es nicht auch so, also jetzt ein krasses Beispiel, aber sowas wie, dass die Kinder irgendwie vom Auto überfahren werden, hat davor nicht jeder Angst und der Umgang ist einfach ein anderer? Also können das nicht manche Menschen einfach besser verdrängen und nicht so viel dran denken und andere...
Voll, das ist genau das, was ich meinte mit wie stark, wie schnell, wie lange. Ja. Ne? Also natürlich haben wir alle auch die Fähigkeit, ängstlich zu sein. Das ist ja auch total wichtig. Es ist eine Schutzfunktion, es ist eine Mobilisierungsfunktion, es ist eine irgendwie Aufmerksamkeitsfunktion. Ja, das ist ja schon wichtig. Es geht ja jetzt viel mehr darum, sich zu fragen, okay, wie ist es eigentlich in meinem Leben mit der Angst? Also schränkt sie mich irgendwie ein oder genau, wirkt sie sich negativ, ja, auf Beziehungen aus?
Ich finde das immer ganz schön, wenn man es einfach wirklich mit Erregungsniveau übersetzt, weil dann ist es nicht so, also dann finde ich eben, Erregung heißt ja, der Körper ist irgendwie unter Erregung und Anspannung. Im Grunde passiert schon bereits was und wie man damit umgeht, das wäre dann eben die spannende Frage. Und bei deinem Beispiel gerade, das ist, wir Menschen sind eben nicht immer total rational, auch wenn wir uns das häufig wünschen im Sinne des Kontrollwahns oder der Kontrollillusion, könnte man auch sagen. Aber wir steigen ja auch in Flugzeuge. Also wir gehen über eine rote Ampel oder ähnliches. Das ist jetzt kein Tipp. Aber es gibt eben ganz unterschiedliche Gefühle. Wir fahren vielleicht mit mehreren hundert Stundenkilometern über die Autobahn und empfinden möglicherweise gar keine Angst. Das heißt also, es gibt auch total irrationale Bereiche, wo wir irgendwie gar nicht ängstlich sind und bei anderen dann vielleicht sehr stark ängstlich sind oder sehr erregt sind. Also das ist nicht so ganz klar zu sagen, aber es ist eben wirklich ein wichtiges Gespür und es ist total nötig, um in der Ganzheit des menschlichen Kosmos eben auch überhaupt die Freude entwickeln zu können. Und Varange das gerade sagte mit dem, wenn man Krankheiten hat, dass man mehr Angst hat, dann ist es zum Beispiel so, dass wenn die Menschen eventuell älter werden, werden die häufig resilienter und dann wird ja der Tod rückt näher, also wirklich die Existenzangst. Und da wird dann häufig das sogar gedreht, dass es paradoxerweise manchmal sogar mehr Freudempfinden gibt, weil eben das Ende viel greifbarer wird und viel klarer. Trotz aller Gebrechlichkeiten zum Beispiel.
Und weil man schon so viel Leben geschafft
hat.
Genau,
und weil man vielleicht auch viel Erfahrung geschaffen hat und viel Resilienz, ja.
Und ich glaube, das Spannende ist ja, für sich selbst mal zu überlegen, okay, ist Angst eigentlich ein Thema in meinem Leben? In unterschiedlichen Rollen kann es ja auch unterschiedlich sein, ja, was mich irgendwie begleitet. Also wie ist es denn eigentlich in meinem Job so, ne? Habe ich, weiß ich nicht, Angst vor Kritik, Angst vor Bewertung, Angst vor Versagen, Angst vor Fehlern oder so, ne? Was für Ängste hat man eigentlich? Oder vielleicht in Beziehungen, habe ich Angst, ausgeschlossen zu werden? Habe ich Angst, verlassen zu werden, ne? genauso, vielleicht körperlich, habe ich Angst, krank zu werden. Also wo ist denn eigentlich, warum lachst du so?
Ja, also ich muss lachen, weil wir ja hier so viele schöne Themen aufnehmen und neulich hatten wir mal das Thema Kreativität und dann erinnere ich mich, wie Jalé sagt, wow, hier ist so eine heftige, also fast angespannte im Sinne eines hohen Erregungsniveaus, also positiv kreativ schaffend fast, würde ich sagen. Und jetzt merke ich richtig, dass ich quasi also auf der Brustmarke ein wenig enge, dass wir wirklich hier auch irgendwie präzise und klar die Angst formulieren, was natürlich vollkommen illusorisch
gleich, ist, ihr Angst habt.
Weil Angst natürlich eben ein diffuses Gefühl ist, was aber super wichtig ist. Insofern ist das eine schöne Frage, dass wir da konkret eben gucken, in welchen Momenten bin ich eben ängstlich. Und hier logischerweise Kamera an, wir sitzen hier in dem Raum, alles wird aufgenommen. Nicht, dass man irgendwas Beklopptes sagt, beziehungsweise, dass wir auch den Hörerinnen da draußen ja irgendwie ein gutes Gefühl geben, einen Umgang damit zu finden, weil wir nichts, also ich halte wirklich gar nichts davon, Ängste zu verteufeln. Ganz im Gegenteil, bitte lasst uns alle Ängste bewusst machen in den richtig geschützten Rahmen, weil das natürlich total hilft. Das andere hilft überhaupt nichts. Das wird wie der berühmte Wasserball, wird der immer wieder hochdrücken.
Aber das finde ich eben so interessant, weil zum Beispiel hier für diese Podcast-Folge so ein bisschen Stage-Fright, ne, also irgendwie Lampenfieber oder Aufregung, dass man auch das Richtige sagt und so, da zeigt ja eine ganz positive Komponente der Angst, nämlich, dass man daraus auch ein Qualitätsbewusstsein entwickelt. So, und deshalb finde ich super wichtig, genau was du sagst, dieses Thema aus dem Diffusen der Angst rauszukommen. Und da schließe ich jetzt mal Sachen aus, wie irgendwie Höhenangst oder Flugangst oder so ganz spezifische Furchtzustände. So, ich meine eben so dieses innere Anspannungsgefühl, weil ich nämlich glaube, erst wenn ich die Angst wirklich verstehe, dann kann ich auch ins Gestalten gehen. Und dafür muss ich ja auch mal wissen, und dafür ist diese Folge da, worauf weist uns denn Angst eigentlich auch hin? Also was hat das Gutes auch in sich? Welche Wegweiserfunktion hat die Angst? Und dann, da könnte man ja auf der einen Seite mal gucken, okay, wo wirkt sie sich bei mir am meisten aus? Ne? Also merke ich sie am meisten physisch, dass ich irgendwie anfange zu schwitzen.
Sag doch mal ein Beispiel, Ranghild.
Ja, also zum Beispiel, wie ist es zum Beispiel auf der Verhaltensebene? Ja? Wie wirkt sich meine Angst auf der Verhaltensebene aus? Vermeide ich es oder passe ich mich hochgradig an oder prokrastiniere ich vielleicht oder wirke ich meiner Angst auch entgegen, indem ich sozusagen kontraphobisch, also gegen die Angst anwirkend, auf einmal mega betriebsam werde und mega stark auf irgendwie Leistung ausgerichtet bin? Oder bin ich vielleicht jemand, die mit viel Kontrolle auf Angst reagiert?
Kannst
auf
du
der
mal aus deinem Leben?
Ja, das ist super spannend. Ich habe eine ganz
aus
große
dem Job
Angst.
Oder?
Nee, da habe ich nicht so viel Angst. Ich habe eine ganz große Angst und zwar ist die total irrational. Die ergibt wirklich gar keinen Sinn. Also ist sicher tiefenpsychologisch irgendwie zu deuten. Und zwar kann ich nicht in Wasser gehen und dort schwimmen, wenn ich nicht gucken kann, was unter mir ist. Und es
verstehe
ist wirklich
ich.
So, nee, es ist total
ich
abgefahren.
Kann ich wirklich verstehen.
Ja, ich krieg dann richtig so Atemnot
aber
und so.
Aber das ist ja so eine richtig, wieder so eine spezifische Angst wie Spinnen,
ja, weiß
oder?
Ich nicht. Also wenn wir jetzt mal sagen, dass Angst, also der Psychologe oder nicht der Psychologe an sich, aber Psychologen sagen ja häufig gerne, wo die Angst ist, geht der Weg lang, ne? Weil die Angst eben der Wegweiser für das ist, was wir vielleicht noch irgendwie ins Leben integrieren wollen. Also jetzt mal von den ganz normalen Funktionen abgesehen, wie dass zum Beispiel Angst ein Frühwarnsystem ist oder so, ne? Und Johann schreibt gerade auf den Zettel, genau, das tiefenpsychologisch würde ich auf meinen Charakter bezogen sagen, dass das natürlich viel mit dem Kontrollelement zu tun hat, ne? Weil das, was ich sehen kann, da habe ich natürlich irgendwie
jetzt
das Gefühl,
müssen wir es aufdecken.
Überblick.
Johann hat auch Kontrolle auf den Zettel geschrieben.
Genau, als nächstes würde ich Ekel aufschreiben.
Ihr könnt ja nicht sehen.
Und dann gehen wir wirklich in die psychoanalytischen Thematiken rein, weil Ekel natürlich auch ein großes Gefühl ist. Aber lass doch nochmal, komm doch nochmal zurück.
Also Angst als Frühwarnsystem, als Signalwirkung, sicher auch evolutorisch irgendwie bedingt, ne? Dass man auch nicht einfach so in Wasser steigt, von dem man nicht weiß, was da so drin rumschwimmt. Aber es, wie bei jeder Angst, offenbart sie vielleicht auch ein Bedürfnis. Ja? Und mein Bedürfnis ist vielleicht, in Sicherheit zu sein, auch auf einer emotionalen Ebene irgendwie die Kontrolle zu haben. Ne? So. Und dann könnte man sich natürlich als nächstes fragen, okay, was zeigt mir denn die Angst an, was ich dann entwickeln könnte? Weil ich glaube, dass Angst im Sinne des Warnsignals, was sie hat und auch im Sinne der Wegweiserfunktion, eigentlich immer zwei verschiedene Sachen anzeigt. Nämlich auf der einen Seite, okay, brauche ich mehr Kontrolle oder brauche ich mehr Vertrauen? Weil entweder ich kontrolliere die Dinge und habe alle Zahlen, Daten, Fakten und muss sozusagen gar nicht mehr ängstlich sein, weil ich schon ganz genau planbar weiß, was auf mich zukommt. Oder ich habe vielleicht für den Teil, den ich sowieso nicht kontrollieren kann, weil er nicht transparent ist, ne, gerade im unternehmerischen Kontext zum Beispiel, fülle ich vielleicht den Bereich, den ich nicht kontrollieren und transparent durchschauen kann, mit Vertrauen. Vertrauen in mich, Vertrauen ins Leben, Vertrauen in andere.
Ist das deine Antwort? Also nicht noch mehr Kontrolle?
Ja, also
ich frag ja nur.
Let's dive deep.
Ja. Ich meine, man kann ja nochmal sagen, also Angst, das ist ganz wichtig, das ist überlebenswichtig. So, das ist eine total wichtige Emotion und Grundemotion. Das steht erstmal fest. Und was ich so spannend finde, ist in der Vorbereitung, was hilft zum Beispiel ganz klein, ist ein anderer Mensch. Und das machst du ganz häufig, Jalé, das finde ich super cool. Wenn du irgendwie kurzzeitig Erregung hast, dann sprichst du es eigentlich direkt aus.
So wie ich alles direkt ausspreche.
Das hast du jetzt gesagt, aber ich finde, das ist ein kleines Beispiel, wie schön man eigentlich eben, wir sprechen ja jetzt auch darüber und kommen gleich auf Ranghild auch nochmal zurück. Aber ich finde das ganz wichtig, dass man sagt, hey, was hilft, ist wirklich ein anderer Mensch, dem man im Idealfall vertraut, dem man dann einmal sagt, hey, ich habe gerade hier irgendwie ein ungutes Gefühl oder mir ist gerade, weil häufig, wenn du das aussprichst, dann ist es reell und dann ist es auch vielleicht gar nicht mehr diffus und dann ist es auch gar nicht mehr ängstlich.
Stimmt, habe ich noch nicht so drüber nachgedacht, aber du hast recht. Also hier auf jeden Fall.
Doch, es ist auch generell eine Methode, gegen die Angst anzuwirken, eben Unterstützung zu suchen, ne, in jedweder Form und die Angst greifbarer zu machen, weil das Komische bei Angst ja auch ist, dass sie so diffus wie sie ist, so irrational auch ist und dass die Angst natürlich auch eine Emotion ist, die einem Gedanken oder die mit einem Gedanken verbunden ist, der eigentlich wenig in der Gegenwart ist. Also häufig bezieht sich ja die Angst auf die Zukunft, also man malt sich Szenarien aus, da muss Jalé schon ihre Hand heben, man malt sich Szenarien aus, von denen man in Zukunft glaubt, dass sie eine Bedrohung darstellen und das ist jetzt das Entscheidende bei der Angst, dass sie damit verknüpft ist, eine innere Überzeugung zu haben, nicht genug Bewältigungsressourcen in der Zukunft zu besitzen. Darum geht es ja eigentlich. Deshalb sagt man ja, ne, frühere Warnsystem, Risikomanagementsystem, irgendwie, ja, vielleicht auch eine Lebensorientierung. Also die Angst hat schon eine wichtige Funktion, um einem auch die Wachstumschancen darzubieten. Ja, wenn man jetzt zum Beispiel in einem unternehmerischen Kontext arbeitet und dann irgendwie, keine Ahnung, Schiss hat von einer Präsentation oder so, ne, sich dann mal zu überlegen, okay, muss ich mich besser vorbereiten? Das wäre der Kontrollbereich. Oder muss ich vielleicht nicht einfach mehr Vertrauen auch entwickeln in mich, in meine Fähigkeiten, dass egal was da passiert, ich schon die Fähigkeit haben werde, die Situation zu gestalten, zu lösen, zu bewältigen.
Ja. Jetzt komme ich mal mit einem Beispiel aus meinem Leben, da dürft ihr jetzt das mal analysieren gerne. Ich habe total Angst vor Krankheiten, beziehungsweise Gesundheit ist bei mir so einer der wichtigsten Werte. Und deshalb gebe ich viel Geld aus und investiere Zeit in Nahrungsergänzungsmittel und weiß ich nicht, irgendwie beschäftige mich damit oder gehe zu Leuten, die mir da helfen. Das mache ich ja auch, jetzt geht's mir ja gut, aber das mache ich ja auch, weil ich Angst habe, dass ich irgendwann nicht mehr fit bin.
Genau, jetzt bist du ja vom, darf man es sagen, Temperament ein Kopftyp und die Kopftypen, die malen sich viele Dinge aus und die haben häufig eben auch ein Angstthema. Und in deinem Profil geht es ja ganz viel darum, die Freude zu mehren, indem die angstbesetzten Themen, also die Bedrohungen, minimiert werden. Also alles, was irgendwie Negativität und Krankheit und so betrifft, soll lieber aus dem Profil im Leben gestrichen werden. Und deshalb ist natürlich Vorsorge eine Möglichkeit, wie man dieses Problem quasi ex ante eliminieren kann.
Aber ist das jetzt ein guter Umgang? Also würdet ihr sagen, Mensch, wenn jemand so tickt wie ich, ist doch super, dann nimm doch Omega-3 und was es alles so gibt. Das hilft ja, ne? Also das ist ja wie eine Vorbereitung auf eine Präsentation, wovor
jemand. Genau, ich glaube, dass es gar nicht zu bewerten ist. Also ich würde mir das gar nicht anmaßen, das zu bewerten, aber du kennst mich ja. Ich würde natürlich noch einen Schritt weiter gehen. Also in dem Moment, wo es hilft, gut, klar, kein Problem. Die Frage ist nur, ist ein Pflaster draufgelegt oder wurde wirklich die Message gehört, die Angst dir sendet? Und wenn man jetzt mal ein bisschen tiefenpsychologischer schaut, dann ist Angst häufig auch ein Zeichen dafür, dass man die eigene Individuation, also die Selbstwerdung, nicht vollends verfolgt gerade. Also das heißt, dass die Angst die Diskrepanz anzeigt zwischen deinem persönlichen Entwicklungspotenzial, also diesem inneren Selbstwertungspotenzial und dem Leben, was du gerade lebst. Also nochmal, tiefenpsychologisch und deshalb, ne, wo die Angst ist, geht der Weg lang, ist Angst häufig auch ein Zeichen dafür, dass man bestimmte Anteile des eigenen Seins nicht lebt. Und da könnte man ja bei dir sagen, hey, wie wäre das denn, wenn auch die eher unangenehmen Teile ins Leben integriert werden, sodass du dich mit deinen Bewältigungsressourcen vielleicht nochmal anders auseinandersetzen kannst oder dass das Leben insgesamt eine tiefere, ganzheitlichere Erfahrung wird, weil man eben nicht versucht auszuschließen, was irgendwie Angst macht, sondern sich dem nochmal anders zu widmen, ne? Und das ist auch in einem jetzt nicht krankheits- oder physisch bezogenen Rahmen der Fall, wenn man jetzt ganz normal an seine Arbeit oder so denkt, dann ist es ja auch gut, sich mit dem zu beschäftigen, was einem Angst macht, damit man nicht in die Vermeidungsstrategie geht oder im Sozialen auch, ne, dass man nicht irgendwie in die Isolation geht oder in den Rückzug oder sich irgendwie übermäßig anpasst und überhaupt keine eigene Identität mehr entwickelt. Und deshalb glaube ich schon wichtig für die Hörenden, sich mal zu fragen, okay, was lässt mich denn so ein bisschen bibbern, zittern, fürchten? Also was ist denn das eigentlich? Und
generell versuchen wir ja eigentlich alles, also existenzialistisch versuchen wir alle damit einen Umgang zu finden. Du eben einfach vermutlich eben mehr mit diesen freudigen Optionen des Lebens, dass man auch irgendwie lange gesund, lebendig bleibt, um eben auch möglichst viel Lebendigkeit leben zu dürfen und viel Aktivität leben zu dürfen, für seine Kinder lange da zu sein, etc. pp. Und die andere Seite, die zu dieser Ganzheit gehört, sind natürlich eben eher vielleicht auch mal traurige Momente, dass auch jemand mal aus dem Leben ausfadet, Krisen zu bewältigen. Also die gehören im Grunde ja alle zusammen, damit wir im Grunde das auch alles gut fühlen.
Aus dem Leben ausfadet, meinst du sterben, oder?
Ich wollte es für Jalil schon mal so ein bisschen smoother formulieren.
Ich habe schon verstanden.
Aber ich wollte einfach sagen, Todd.
Was ich nochmal aufgreifen wollte, ist, du hast vorhin gesagt, Angst macht irgendwie enger, ne? Und das finde ich eben so interessant, weil evolutorisch natürlich...
Bei mir auf jeden Fall.
wir können ja auch dich gleich nochmal fragen. Also ich habe ansonsten, würde ich sagen, habe ich mir so Gedanken gemacht. Ich meine, vielleicht müsst ihr mal sagen, ob ihr es anders seht, aber so richtig viel Angst habe ich, glaube ich, also ich bin jetzt nicht generell so ein ängstlicher Typ, glaube ich. Auf jeden Fall die Fähigkeit, evolutorisch bedingt einen wirklichen Fokus bilden zu können, wenn man eben Angst hat, ne? Dass man sich also wirklich aufs Problem, auf die Bedrohung konzentriert und die dann bewältigen kann. Auch dieser Teil ist ja nicht verloren gegangen und deshalb ist natürlich Angst eine Emotion, die auch zu so einer Verengung des inneren Erlebensraums führt, ne? Das heißt, du hast weniger Kreativität, du hast weniger Mut, du bist weniger kooperativ, weil du dich anderen weniger zumutest zum Beispiel. Also das heißt, dass auch für deinen beruflichen, sagen wir mal, du hast jetzt irgendwie die Chance, ein Projekt zu managen oder eine neue Position zu bekommen oder du ziehst in eine neue Stadt und willst dich vielleicht mal für eine andere Branche bewerben oder so. Und du bist jetzt von der Angst so gelähmt, dass du vielleicht irgendwie so Negativitätsbias entwickelst und denkst, ach, das wird sowieso schief gehen und wenn ich nicht alles richtig mache, dann darf ich es gar nicht erst probieren. Oder du katastrophisierst irgendwie so, ne? Also oft ist ja auch Angst mit Overthinking verbunden. Kleine Werbung in einer Sache, da haben wir eine super Masterclass mit einem unfassbar
und
geilen
Podcast-Folge.
Ja, und wirklich ein richtig cooles Workbook auch dazu. Da sollte man bei uns bei www.strussundklausen.de/masterclasses mal gucken. Die ist wirklich gut geworden.
Werbung Ende.
Auf jeden Fall wollte ich sagen, dass wenn du dann in dieser Anspannung verbleibst, vielleicht in den Schamgefühlen, in dem Gefühl von Verzweiflung oder Hilflosigkeit, ne, dann ist das ja wirklich für dich beeinträchtigend, so eine Angst zu haben. Und da wäre es doch total sinnvoll, eben nicht in der Vermeidung zu verbleiben, sondern sich zu fragen, okay, was sagt mir das eigentlich? Ja, da sagt mir vielleicht die Angst im Sinne der unintegrierten Anteile, hey, hier dürfte ich eventuell etwas dazulernen, mir mehr Kompetenzen aneignen, mir selbst mehr zutrauen, weil diese Verengung natürlich schon dazu führt, dass auch der Selbstwert und die Selbstwirksamkeit irgendwie weniger ist. Ich sage immer so, mir kommt Angst bei KlientInnen ganz häufig so vor, als würde man so bei Nebel auf Sicht so 30 fahren, ja. Und das macht das Leben ja irgendwie dann ein bisschen weniger farbenfroh, ein bisschen weniger spaßig und ein bisschen weniger offen, ne? Und deshalb geht's halt darum, so wieder die Frage zu stellen, wie komme ich in die Erweiterung? Also wie komme ich wieder in dieses Handlungsgefühl sozusagen.
Vielleicht können wir da ja mal ganz konkret werden. Also was mir immer hilft, Rangel, du sagst, das hast mir den Satz zumindest schon häufiger gesagt, ich weiß nicht mehr, von wem der kommt, dieses Let's cross the bridge when we come to it, hilft mir total, sage ich mir auch ganz oft selber. Also einfach das zu verschieben, ne? Weil oft ist es ja so gar nicht aktuell und irgendwas, was gar nicht greifbar ist. Und dann kann man ja erstmal abwarten und sich dann Gedanken machen, wenn es soweit ist.
Total, was ich daran so wichtig finde, ist eben da kein Verschieben in dem Sinne, sondern man setzt sich eben wirklich erst zu dem Zeitpunkt damit auseinander, wenn es wirklich kommt, weil das
genau,
andere
das
weiß man im Grunde gar nicht. Weil Verschieben und Verdrängen wäre ja, nee, die Frage ist super, deswegen meine ich nur, dass der Unterschied ist ja riesig, weil du dann wirklich erst dich damit auseinandersetzt und vorher gar nicht in die Erregung gehen müsstest, sondern deine Energie eben für was anderes verwendest. Und deswegen finde ich das auch spannend, was Rangel sagte, mit der Aktivität, weil wenn man natürlich sagt, hey, ich bin jetzt gerade eingefroren, ich habe so Angst, dass ich quasi, nicht, dann zieht sich auch körperlich alles zusammen, finde ich, können die Hörerinnen auch mal und Hörer darauf achten, eben wo spüre ich das eigentlich, weil selbst wenn jemand sagt, ich habe keine Angst, kann es schon sein, dass man es irgendwo spüren wird, weil es ja ist eine wichtige Emotion, ein wichtiges Gefühl, was einen eben auf Sachen hinweist und möglicherweise gar nicht unbedingt die Handlung als erstes das Wichtige ist, sondern eben überhaupt zu merken, ah, stimmt, die habe ich, hatte ich schon mal, bin ich auch schon mal drüber hinweggekommen. Es gibt Hoffnung, ich kann eben, also quasi das Leben geht im Grunde weiter, kann sogar in den schlimmsten Situationen ziemlich versöhnlich sein.
Und deshalb glaube ich, ist es eben diese Abwägung, also wo habe ich das Gefühl, dass mich die Angst echt einschränkt, ne? Und gucke ich da auch wirklich realistisch hin, ja oder nein? Und wie stark oder wie dauerhaft ist meine Angst? Wie unflexibel werde ich durch die Angst? Oder wie generalisiert ist auch meine Angst, ne? Es gibt ja diese spezifischen Ängste und dann ist das irgendwann so ein Grundgefühl. Wir können ja gleich auch nochmal hinschauen, ob und wie man das eigentlich im Alltag so bewältigen kann. Was ich noch ein spannendes Phänomen finde, da muss man sich ein bisschen konzentrieren, aber es gibt, glaube ich, so eine Sache wie das Paradoxon der Angst. Das heißt, dass die Angst ganz häufig herstellt, wovor sie sich fürchtet. Und das muss man sich echt auf der Zunge zergehen lassen. Die Angst stellt her, wovor man sich fürchtet. Angenommen, du hast jetzt eine totale Angst, sagen wir mal, ausgeschlossen zu werden. Und dann bist du irgendwie mit einer Gruppe von Freunden oder Bekannten oder vielleicht auch auf einem Netzwerktreffen beruflich unterwegs und du trägst diese Angst, boah, ey, scheiße, was ist, wenn ich ausgeschlossen werde, mit dir rum? Dann kannst du dir ja vorstellen, wir haben ja eben gesagt, Angst verengt. Das heißt, du hast überhaupt nicht mehr die Möglichkeit, so locker, fröhlich und geschmeidig zu sein, wie du vielleicht sonst so bist. Ja, bist nicht mehr so witzig, nicht mehr so kreativ. Führt dazu, dass du dich vielleicht irgendwie so ein bisschen socially awkward verhältst, dass du irgendwie einen falschen Spruch an der falschen Stelle reißt, weil das mit der Angst ja auch so ist, ne? Wenn man die so versucht in Schach zu halten, dann bricht die eben irgendwann auf so eine ganz komische Art und Weise raus. So, und dann verhältst du dich wie irgendwie Elefant im Porzellanladen und was passiert? Du wirst am Ende ausgeschlossen. Und so wird man dann so innerlich wieder bestätigt, ne? Und sagt so, ja, ach so, war ja klar so. Und das kannst du auch machen, so, keine Ahnung, Angst vor Misserfolg oder sowas, ne? Überleg mal, du hast irgendwie total Schiss, dass du in einer Firma von deiner Vorgesetzten streng bewertet wirst oder so, ja? Dann hast du nicht mehr die Möglichkeit, irgendwie gute Ideen einzubringen, weil du irgendwie Angst hast, einen Fehler zu machen und so. Und dann ziehst du dich immer mehr zurück oder nutzt dein Potenzial nicht aus. Und dann kommt irgendwann deine Vorgesetzte und sagt in wahrscheinlich professionelleren und netteren Worten zu dir, aber sagt dann sowas wie, also das reicht mir hier nicht, die Leistung, er ist nicht gut genug. So. Und dann kriegst du die Kritik, vor der du eigentlich Angst hattest. Und deshalb ist es so wichtig zu gucken, womit prime ich mich auch selbst mit meiner Angst. Ne? So.
Also was mache ich jetzt? Jetzt wollen wir mal ganz konkrete Ratschläge für den Alltag, was jeder so mal ausprobieren kann.
Ja, ich finde die einfachste, das leuchtet irgendwie irre ein, wenn man wirklich das einfach ein körperliches Gefühl hat und diese Enge empfindet. Das habe ich dem Huberman Lab quasi mir ja da abgeguckt, was ich so spannend, also eine Atem- und Entspannungstechnik, wo man im Grunde wirklich ganz lange einatmet. Also ich könnte es jetzt vormachen, nämlich wirklich dann nochmal nachzieht. Und dann ganz lange aus vollem, bis man leer ist, ausatmet. Das kann ich jetzt nicht so gut machen, weil ich natürlich sprechen muss aber oder möchte.
Das könnt ihr alle mal ausprobieren.
Aber das muss man mal einmal ganz ruhig machen, weil es dauert gar nicht lange. Und ich dachte erst, ah ja, okay, jetzt kommt hier wieder eine Atemtechnik, ne? Die 23. oder ein bisschen, ne, ein bisschen die Klangschale, wobei ich davon ein großer Fan bin. Aber Das ist wirklich eine einfache Technik, die finde ich total entspannt. Und natürlich ist dann das Problem nicht weg, keine Frage, aber man kann möglicherweise wieder ein bisschen klarer denken.
Das heißt, ich also finde das so das gut, Nervensystem
ganz genau. Es geht exakt. Nämlich um den Sympathikus und es geht darum, da den wieder zu quasi nicht deaktivieren, das wäre ein bisschen zu doll, aber wieder zu beruhigen. Und deshalb hilft zum Beispiel auch eine Fokussierungstechnik. Also, dass man mal auf die Sinnesebene zurückkehrt und aus dem Kopf rauskommt, wo die Angst ja dann so ihre Schleifen dreht. Nämlich zu sagen, okay, 5 Dinge, die ich konkret sehe im Raum. 2, 3 Dinge, die ich höre. Was rieche ich? Was schmecke ich? Ne? So, was nehme ich auf der kinästhetisch-körperlichen Ebene wahr? Glaube ich, kann total gut sein, einfach um eben diese Stressreaktion wieder abzubauen und sich dann in ein Stadium zu bringen, in dem man auch überhaupt wieder klar denken kann. Ne? Also in dem sich der Fokus wieder weiten kann.
Ja, man kann sogar kurzzeitig eben was machen, was einem auch Spaß macht oder man geht kurz einmal um den Block. Also wirklich, dass man eigentlich den Rahmen wechselt, nennt man das, dass man im Grunde versucht, wirklich aus dieser Starre zu überlegen, hey, ich komme wieder in den Flow, wieder in den Fluss, ohne jetzt gleich eine Lösung zu haben, aber zumindest zu wissen, ich verändere quasi alleine schon die Haptik.
Und es gibt auch neurowissenschaftlich den Hinweis, dass Neugierde und Kreativität automatisch, also wirklich in deinen grauen Zellen gegen die Angst anwirken, weil sie andere Hirnareale ansprechen. Und da kannst du, so komisch es sich anhört, in den Momenten der Angst mal eine wilde Kreativitätsübung machen, dass du einfach irgendwie Krickelkrackel auf ein Blatt aufmalst und dann versuchst, daraus irgendwie ein schönes Muster herzustellen oder was daraus zu gestalten. Zu malen. Du kannst mal mit deiner inferioren Hand, also wenn du Rechtshänder bist, ist es die linke, kannst du mal versuchen zu schreiben oder mit deiner dominanten Hand kannst du versuchen Spiegelschrift zu schreiben. Das sind so kleine Übungen, die haben wir auch in diesem Overthinking-Kurs beschrieben, die darauf ausgerichtet sind, dass du dich aus diesem State, also aus diesem Stadium, aus diesem Gemütszustand der Angst kurzzeitig rausbringst, ablenkst, den Fokus woanders hinlegst, ne? Weil Angst ja sehr fokussiert auf eine Sache ist und dann den Fokus eben rausnimmst. Also irgendwas Spielerisches, wie du auch gerade meintest, was dir Spaß macht, irgendwas, was Neugierde, was Kindliches in dir auslöst.
Also, genau, im Grunde echt wirklich wieder die bewusste Wahrnehmung, Punkt 1. Dann einmal kurz akzeptieren, also dass sie überhaupt da ist. Man kann fast sagen, so ein bisschen willkommen heißen, um eben so einen offenen Umgang damit auch zu finden. Und eben der quasi die eher als Produktivitäts- oder als Hinweis zu nehmen und gar nicht als etwas, was man nicht eben im Leben haben möchte, weil dann kann man es schlecht integrieren.
Und ich glaube, es gibt auch diese Komponente, trotz der Angst zu handeln oder mit der Angst zu handeln. Und das ist ja das, was Mut ist. Wir denken ja immer, dass Mut das Gegenteil von Angst wäre, aber es ist gar nicht so, sondern Vertrauen ist das Gegenteil von Angst. Und wenn ich die Angst wahrnehme und auch sie sozusagen realistisch einschätze, das ist, glaube ich, schon auch gut. Und da, wie du gesagt hast, hilft es auch, mit Menschen mal drüber zu sprechen. Was übrigens nicht hilft, ist, wenn das Gegenüber sagt, ach Quatsch, das war überhaupt nicht schlimm. weil also damit wird man nicht beruhigt. Aber dass realistisch durchgesprochen wird, ne? Szenario. Ja. Planung hilft gegen Angst. Also wirklich mal zu sagen, okay, was genau würde denn passieren? Und was würde auch passieren, wenn deine Angst eintritt? Mhm. Weil ganz häufig ist es so, dass sie sich als Schreckensgespenst zeigt und am Ende gar nicht so richtig viel passiert.
Genau. Also gehört werden, und ich fand es so spannend, die Amerikaner haben mal irgendwann, es gibt die German-Angst, ja? Und das ist Existenzangst. Und das finde ich natürlich vor unserem Hintergrund, gerade in dem wir hier leben, so spannend, weil natürlich häufig auf einen kleinen ängstlichen Anteil wird ja im Moment raufgeschüttet, was geht an Ängsten. Weil wir haben auch den Negativ-Bias, wenn wir den noch mit reinbringen. Das heißt, wir gucken auch natürlich viel mehr dahin, wo irgendwas nicht gut läuft. Und das würden wir sagen, wenn du kurz ängstlich bist, würden wir nicht noch ein Holzstück draufwerfen auf den Kamin und es richtig zum Feuern bringen, sondern würden erstmal gucken, okay, was erstmal wieder in die Beruhigung gehen und dann in die Handlung, ne?
Genau, und auf unternehmerischer Ebene, glaube ich, ist das ja auch wichtig, was kann man eigentlich als mitarbeitende Person auch von der Unternehmenskultur oder von der Führungskraft, auch als Vorbildfunktion fordern oder worum kann man bitten? Also ich glaube, im ersten Schritt geht es dann darum, wirklich zu sagen, dass Angst auch ein Wachstumsthema ist und dass, wenn es ums Lernen und ums Weiterentwickeln geht, vielleicht aus der Komfortzone raus nicht sofort die Lernzone kommen, sondern ich denke irgendwie manchmal, hey, aus der Komfortzone raus muss jeder eine kleine Angst überwinden, nämlich das Bekannte zu verlassen und sich ins Unbekannte zu begeben und dass eben dieses Thema von Lernzone und Wachstumszone erst danach kommt. Es ist natürlich wichtig, innerlich zu unterscheiden zwischen dieser kleinen Angstzone, die man überwinden muss, und zwischen der vollen Panikzone, in der man dann gar nicht mehr handlungsfähig ist, klar. Aber ich glaube, im Unternehmen ist total wichtig, eben eine Vertrauenskultur, eine Fehlerkultur zu etablieren. Es geht aber auch darum, klare Erwartungen und Ansprüche zu formulieren, damit eben nicht sozusagen diffus auf irgendwas hingearbeitet werden soll, was man nicht so richtig greifen kann. Also viel Transparenz schaffen, eine Verlässlichkeit aufbauen, eine gute Kommunikationskultur, auch, dass Menschen Angst thematisieren. Also ich finde das wichtig, auch zum Beispiel in wirtschaftlich vielleicht schwierigen Lagen oder wenn es um Konkurrenzdruck geht oder so, auch als Führungskraft mal zu sagen, hey, ist vielleicht irgendwie gerade gar nicht so einfach, ja, ich habe irgendwie auch gerade Angst, um dafür auch eine Normalität herzustellen, ja, dass man eben nicht so einen Panzer haben muss und nie Angst haben darf.
Und es einfach Teil des Lebens ist. Also es ist nichts, es ist eigentlich nichts, was man ausschließen oder irgendwie wegschieben muss. Wenn jetzt natürlich jemand zuhört, wo es irgendwie ganz, ganz dramatisch sich anfühlt, dann ist klar, dann würden wir das natürlich professionell begleiten lassen oder auch psychologisch begleiten lassen oder durch eben professionelles Coaching in mehreren Stunden. Das wäre wichtig, ne? Wenn man damit selber nicht klarkommt oder noch nicht klarkommen kann. Aber ansonsten ist dieser Reality-Check total wichtig. Ist es überhaupt so? Dann positive Affirmationen können auch wirken. Das heißt, dass man sich eben auch wirklich sagt, dass man eben nicht, wie Rainer gerade sagte, oh, vielleicht geht die Präsentation wieder schief, sondern eben erstmal davon ausgeht, dass die Menschen einem wohlgesonnen sind, dass man auch Fehler machen darf. Also das wäre auch ein schöner Umgang. Und auch immer gut ist einfach, also ist es erwiesen, dass ein guter Schlafrhythmus zum Beispiel und weniger schlechte Nachrichten auch total wichtig sind für das Erregungsniveau.
Und was ich auch in der im professionellen Umgang super wichtig finde, ist auch eine Mutbelohnung. Also wir hatten jetzt neulich eine Situation, da hat eine Mitarbeitende sich was zugetraut, was am Ende nicht so gut geklappt hat. Also das war einfach, das Ergebnis war nicht gut. Und ich finde das dann auch legitim, das ehrlich zu thematisieren und zu sagen, pass auf, das lag unterm Anspruch und das war nicht gut genug. Und gleichzeitig eben auch zu sagen, es ist super, dass du das gemacht hast. Und sie hat natürlich selbst auch gemerkt, dass das irgendwie nicht gelungen ist und das hat ihr auf jeden Fall große Selbstzweifel gegeben und das ist ja dann auch immer, ne, die Angst ist natürlich auch das Eingangstor zu einem Wahnsinnsinterpretationsraum. Wir konnten das dann klären, zu sagen, dass ich das nicht gut fand und gleichzeitig gut fand, dass sie es probiert hat, dass es stattgefunden hat und dann aber eben auch zu sagen in so einer Fehlerkultur, hey, pass auf, du lässt dich jetzt nicht von der Angst leiten und machst es jetzt nie wieder, nur weil du einmal eine schlechte Erfahrung gemacht hast, sondern right back on the horse, ja, also das machst du jetzt nochmal, um dir auch selbst in deiner eigenen Selbstwirksamkeit zu beweisen, dass du es gut hinkriegst. Und eine Übung, die ich persönlich total gut finde und viel mit KlientInnen mache, die hört sich erst so ein bisschen kindisch an, aber die ist sehr wirksam. Und zwar, stell dir mal vor, alle deine inneren Anteile, also so Schulz von Thun, inneres Team, fahren zusammen Bus und die wollen irgendwie dich irgendwo hinbringen, ja. Und dann sind da ja alle inneren Anteile wertvoll und wichtig, aber vielleicht nicht alle dafür geeignet, zu jeder Zeit am Steuer zu sitzen. Und wenn du jetzt merkst, okay, im Moment ist hier echt krass meine Angst am Steuer, ja, ich kann den ganzen Trip schon nicht mehr genießen, ich sehe die Landschaft nicht, ist irgendwie alles nervig und anstrengend, dann kannst du dir mal überlegen, was braucht denn die Angst für einen Co-Piloten oder wo würde sich denn die Angst bereit sein, hinzusetzen im Bus und wen müsste ich dafür ans Steuer setzen? Ja, also kann man sich im beruflichen Kontext dann vielleicht mal überlegen, okay, das muss der kompetente Anteil sein oder es muss dann vielleicht manchmal der mutige Anteil sein oder der selbstsichere oder auch der kreative oder der mit anderen gut verbundene Teil oder so. Ne? Vielleicht muss noch irgendwo jemanden einsammeln. Ja.
Weil es ja wieder zeigt, dass wir nicht nur die Angst sind, nee, ne, genau, sondern dass das eben eine Stimme in uns ist.
Voll.
Richtig schön. Möchte noch jemand ein Schlusswort loswerden oder wollen wir unsere Zuhörerinnen und Zuhörer damit entlassen und das alles mal ausprobieren lassen?
Ich finde, dass jetzt bestimmt einige Ideen dabei sind, wie man auf seine Angst nochmal anders schauen kann. Und was ich vor allen Dingen hoffe, ist, dass klar geworden ist, dass bewältigte Angst stärkt.
Richtig gutes Schlusswort. Schlusssatz. Also, wir freuen uns, wenn ihr uns positive Bewertungen schickt und wenn ihr uns auf Spotify und Apple Music folgt und uns natürlich auch weiterempfehlt. Und wir haben eine kleine News für euch. Und zwar könnt ihr uns eure Fragen schicken. Und mit ganz viel Glück ziehen wir euch aus dem Lostopf und beantworten eure individuelle Frage, jetzt in diesem Fall zum Thema Angst, in unserem Newsletter. Dafür müsst ihr den Newsletter einfach nur abonnieren. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.